The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 10. Mai.
No man or woman who has abandoned apartheid will be excluded from our movement towards a non-racial, united and democratic South Africa. Based on one person, one vote, on a common voter's roll.
Dieser Mann hat heute vor genau 30 Jahren Geschichte geschrieben. Es ist eine Story, die uns bis heute noch bewegt. Am 10. Mai 1994 wurde Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Ein historisches Ereignis und das in einem Land, das zuvor das Land der Apartheid gewesen war. Nelson Mandelas Lebensgeschichte ist so unglaublich, wie sie herzzerreißend ist. 1918 kam er in einem kleinen Dorf in Südafrika zur Welt und wurde bereits in frühen Jahren mit der grausamen Realität der Apartheid konfrontiert. Ein System, das die Menschen in 8 verschiedene Gruppen sortierte, je nach Hautfarbe. Als junger Anwalt engagierte sich Nelson Mandela in Johannesburg in der politischen Opposition. Sein Kampf gegen das ungerechte weiße Minderheitsregime und für die Rechte der schwarzen Bevölkerung sollte noch viele Jahre andauern. In einem Fernsehinterview forderte er Gleichberechtigung, es sei Platz für alle da in Südafrika.
The Africans require, want the franchise. On the basis of one man, one vote, they want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country.
Für seine Überzeugungen und aktivistischen Tätigkeiten wurde Mandela dann aber 1963 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Um ihn richtig wegzusperren, brachte man ihn in den Knast von Robben Island, 12 Kilometer weg von der Küste. Doch selbst hinter den eisigen Gitterstäben blieb sein Geist ungebändigt, sein Glaube an die Freiheit und Gerechtigkeit ungebrochen. In dieser Zeit wurde er zu einem Symbol, zu dem Gesicht des Widerstands. Sein Kampf gegen die Apartheid ging weiter, auch im Gefängnis. Der politische Druck seiner Anhänger wurde immer größer. Mandela hielt 27 Jahre durch im Gefängnis, bis er 1990 tatsächlich freigelassen wurde von Präsident Frederick de Klerk. Begrüßt wurde Mandela von einer jubelnden Menschenmenge. Der Freiheitskämpfer war wieder frei und sprach zu seinen Anhängern vom Balkon aus. Mandelas Geschichte bewegte die Welt, veränderte das Land und spendete Millionen Menschen auf der Welt Hoffnung.
Democracy and freedom for all.
1993 erhielt er den Friedensnobelpreis und zeigte sich demütig und dankbar.
Today's announcement that I have been named to receive the most prestigious award for peace was a deeply humbling experience.
Und dann, 1994, wurde Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. Er hatte es geschafft. Von Robben Island ins höchste Amt. Was für eine Geschichte.
Today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty.
Durch sein unermüdliches Streben nach Versöhnung und Einheit führte er sein Land aus den dunkelsten Stunden der Geschichte in das Licht der Demokratie und des Fortschritts. Obwohl er heute nicht mehr unter uns weilt, steht sein Name symbolisch für Freiheit, Standhaftigkeit und unermesslichen Glauben an die Menschlichkeit. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Gewalt gegen Politiker und Spaltung wieder präsenter sind, könnte Deutschland könnten wir doch alle ein wenig mehr wie Nelson Mandela sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ausnahmemusiker Leslie Mandoki spricht mit Gabor Steingart über das neue Album seiner Soulmates und über seinen kritischen Blick auf den Zeitgeist.
Wie mittlerweile ist es viel, viel einfacher zu sagen, wenn jemand das Gegenteil meint, als ich es meine, das ist eher mein Feind, als jemand, dem er widerspricht und dann eigentlich das eigene Weltbild ein bisschen so verfeinert und auch sich dadurch bereichert intellektuell.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuen Zahlen von Warner Brothers. Italien verbietet Yoga für Hundewelpen und ein legendärer High Society Club in England wagt endlich einen Schritt in Richtung Moderne. Das Leben des Leslie Mandoki ist eine Reise. Heute erscheint ein weiterer Meilenstein, aber von vorne. Leslie Mandoki wurde 1953 im kommunistischen Ungarn geboren. Er wurde Musiker und Drummer und geriet wie viele Kulturschaffende in Konflikt mit dem Regime. Mit Anfang 20 floh er nach Deutschland, wurde Frontman der Schlagerkombo Genghis Khan und nutzte den Ruhm, um sich musikalisch zu verwirklichen. Bald war er ein hoch erfolgreicher Produzent, auch für andere Künstler. Er arbeitete zusammen mit Phil Collins, Lionel Richie, Jack Bruce von Cream, den No Angels und. Besonders stolz ist er auf sein All-Star-Projekt Mandoki Soulmates. Heute erscheint die neue Platte A Memory of Our Future. Musikliebhaber erkennen diese Querflöte. Das ist natürlich Ian Anderson, der legendäre Frontman von Jethro Tull. Auch sonst hat Mandoki wieder das Who's Who ins Studio eingeladen. Gitarrenlegende Al Di Meola, Jazzstar Till Brönner, Rocksänger und Keyboarder Tony Carey und viele andere Soulmates. Das Album ist jazzig, es ist zugleich rockig, es ist virtuos und die Texte sind politisch und kritisch. Kritisch gegenüber dem Zeitgeist, gegenüber Social Media und gegenüber einer schleichenden Dekadenz. The Big Quit. Hard times creating hard people. Hard people making easy times. Easy times creating easy people. Gabor Steingart hat Leslie Mandoki ins Studio eingeladen und mit ihm gesprochen über gute Musik, über Toleranz und über sein Plädoyer für eine neue Zuversicht.
Einen schönen guten Morgen, Leslie Mandoki.
Vielen herzlichen Dank, Gabor, dass ich hier sein darf.
The Big Quit heißt ein Song auf eurer neuen Platte. Wie übersetzt man das eigentlich? Das große Nichts, hätte ich fast gesagt. Aber was ist deine Übersetzung von The Big Quit?
Das Aussteigungsmodell, also dass man einfach nicht mehr mitgestaltet, dass man nur noch mitschwimmt und nicht mehr aktiv nach vorne preist und sagt, okay, wir wollen nach vorne, sondern also etwas an Aktivitäten man abnimmt. Auch das intellektuelle Teilhabe, auch man einen Widerspruch spart, also den Diskurs nicht mehr so reingeht und nicht mehr kämpft, also sondern einfach mal so ein bisschen gelassen, naja, okay, lass mal's.
Es ist eine scharfe Kritik, muss man sagen, an der Gegenwartsgesellschaft, auch an der Gegenwartsjugend, an der Anteilsnahmslosigkeit, an auch fehlendem Engagement. Das ist das, was du den jungen Menschen hier vorwirfst, dem fehlenden Engagement vielleicht auch für die Leistungsgesellschaft. Da ist was durcheinander gekommen, offenbar.
Offenbar allerdings, es ist kein Vorwurf, was generationsbedingt ist. Also nicht an die jungen Leute, sondern eher eine Selbstreflexion. Was hat unsere Generation falsch gemacht? Schließlich 1989 regnete Glück vom Himmel. Wir hatten hier in Mitteleuropa ein Paradies auf Erden an Achtsamkeit, an Menschlichkeit bauen müssen. Auch an natürlich Motivation für die nächste und übernächste und übernächste Generation. Also das heißt, ich zeige nie mit der Zeigefinger jetzt auf die junge Generation, Gen Z, überhaupt nicht. nicht, sondern ich frage, was ist dann schiefgegangen?
Weil aber du selber bist doch hochaktiv, nach wie vor auf der Bühne, hinter der Bühne ja, produzierst, oder?
Ja, ja, klar, das ist ja, aber Selbstverständlichkeit.
Also
das
Ruhestand scheint den Weg in deinen Sprachgebrauch nicht gefunden zu haben.
Nein, das kann ich nicht buchstabieren, nein.
The Big Quit ist eine Gesellschaftskritik, die sich nicht nur auf Jugendliche bezieht. Also was genau, Leslie, ist mit unserer Gesellschaft geschehen?
Ich glaube, wir haben ein gewissermaßen der Momentum, als die Gewissheiten anfingen zu wackeln und wir ins Labyrinth der Krisen gekommen sind und der Kompass verloren gegangen ist. Wir haben auch verlernt, irgendwann mal das Licht am Ende des dunklen Tunnels anzuzünden, also Optimismus zu lernen. Also ich glaube, die Fähigkeit ist verloren gegangen, negative Trends umzukehren und positive, kraftvolle, optimistische Wegweisungen daraus abzuleiten.
Du meinst, dieses Gefühl ist verloren gegangen?
Genau. Also diese Gestalt, dieser Wille, dass man sich durchbeißt und man wirklich das Dinge umdreht.
Aber warum? Sind wir Konsumismus verfallen? Sind wir träge und faul geworden nachdem es so viel Glück geregnet hatte?
Ich glaube auch, dass einfach diese Faulheit zu diskutieren, also dass man, wir mittlerweile, ist es viel, viel einfacher zu sagen, wenn jemand das Gegenteil meint, als ich es meine, das ist eher mein Feind, als jemand, dem er widerspricht und dann eigentlich das eigene Weltbild ein bisschen so verfeinert und auch sich dadurch bereichert intellektuell, dass man also widersprochen hat und dann sein Gegenüber.
Was ja unsere Mission ist bei The Pioneer, dass der andere eben nicht toleriert gehört, sondern zelebriert, weil er mich ja eigentlich bereichert.
Natürlich, also das ist eigentlich der Mitte der Gesellschaft verloren gegangen, andere Denkweisen wollen wir ganz schnell wegschieben, dass diese Implosion führt dann dazu, dass auch wirklich Schaden entsteht in der Gesellschaft und Kräfte sich also entwickeln, weil sie nicht mehr widersprochen werden, sondern noch ausgegrenzt. Und das ist falsch. Wir müssen also in der Lage sein zu dieser intellektuellen Widerspruch, weil das bereichert Europa, das bereichert unser tägliches Leben und das der Kunst und Rockmusik ist dafür da, einfach mal zu widersprechen. Einfach mal so eine gewisse Spiegel in der Gesellschaft vorzuhalten.
Rock'n'Roll war ja auch immer die Fähigkeit, den Arsch hochzukriegen, sein Leben in die Hand zu nehmen und sei es exzesshaft zu übertreiben, aber auf jeden Fall nicht auf dem Sofa zu liegen. Hier kritisierst du in dem Song die Generation Skype, die Generation Zoom, die das Haus nicht mehr verlässt, digital unterwegs ist, aber damit eigentlich nur noch stationär unterwegs ist.
Ja, aber natürlich, also Digitalisierung hat natürlich einen riesen Vorteil, zum Beispiel für uns Musiker. Wir erreichen jetzt mit einem Klick also die ganze Welt mit unserer Musik und wir können sie völlig unabhängig von möglichen Einschränkungen von Handelsriesen und so. Aber andererseits, wir müssen wirklich einen Bewegungsdrang wieder spüren, dass wir die überzeugen, dass sie unser eigenes Wertesystem auch wirklich aktivst vermitteln. Und wenn jemand wie ich lebenlang auf der Sonnenseite des Lebens stehen darf, als illegaler Einwanderer, so viel Chance bekommen hat.
Lebenslang ist gut, bist du erstmal Flüchtling gewesen, du musstest auch erstmal deinen Hintern bewegen. Das war ja kein Selbstläufer. Selbstläufer wäre gewesen, du wärst im Gefängnis Ungarn, damalige Gefängnis geblieben.
Ja, das ist richtig. Also völlig richtig, natürlich. Aber ich habe damals in Zentrallage vor Superwerbe dann gesagt, auf Englisch, weil ich kein Wort Deutsch sprach mit 22. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne mit Ian Anderson von Jethro Tull und mit Jack Bruce von Cream und mit Eddie Mullen Band gründen.
Aber wir würden nicht über deinen Song sprechen, wenn es einfach nur ein Song wäre. Du hast da eine harte Zeile drin über Hard Times Creating Hard People. Vielleicht liest du diese entscheidende Zeile einfach mal vor, damit wir die nochmal in Erinnerung haben, bevor wir darüber sprechen.
Hard Times Creating Hard People Making Easy Times Creating Easy People and Easy People Bring Us Hard Times Again. There's no way out in this circle and around.
So, damit willst du uns was sagen. Du willst uns sagen, wenn wir verweichlichen, entstehen daraus harte Zeiten. Wenn wir das nicht ernst nehmen, die Zeichen an der Wand. In dem Video dazu sehe ich Stiefel von Soldaten.
Also, wir haben, glaube ich, gerade ein paar Jahre hinter uns, wo wir tragischerweise unter Beweis gestellt haben, dass die Zeichen nicht richtig gelesen haben.
Wir zu weich und zu nachgiebig, zu soft waren.
Absolut. Oder vielleicht analytisch nicht scharfsinnig genug. Wir wollten gewisse Bewegungen nicht als so bösartig sehen wollen, wie bösartig sie waren.
Gedanklich träge.
Gedanklich träge und bequem. Also weil es einfach alles so immer positiv so weitergeht. So,
aber deine Prognose ist ja hart. Du sagst ja, dass diese Easy Times creating Easy People und die Easy People bringen uns harte Zeiten.
Da sind wir jetzt gerade.
Und da sind wir. Und wir haben Krieg. Wir haben Krieg, möglicherweise, wir sagen, es ist Putins Krieg, aber letztlich, wenn ich deine Zeilen jetzt mal richtig interpretiere, ist es auch unser Krieg.
Natürlich ist das unser Krieg. Also wir haben das zugelassen. Also und wir haben sogar weiter sind wir gegangen. Wir haben gesagt, wenn jemand wie ich eine absolute russophobe Erziehung hat, weil 1956 dreieinhalb Jahre alt war, als drei Studenten, die von Russland angeschossen sind, bei uns in der Wohnung verstorben sind. Mein Vater nahm eine dieser Maschinenpistolen, ging auf der Straße gegen die Russen zu kämpfen, schmiss die Molotow-Cocktails auf der russische Panzer, auf der Besatzungsmacht. Also ich bin mit dieser Russophobie aufgewachsen, aber gleichwohl auch mit Dostojewski, Stravinsky, Eisenstein und Pushkin. Und das war zu sehen, was auf uns zukommt. Und wir wollten es aber nicht sehen. Wir wollten alle blind sein, weil das so bequem war, so verweichlich war.
Aber wie kommen wir da raus? Du sagst, das ist der ewige Circle. Jetzt kommen die harten Zeiten, das heißt, es kommt auch wieder ein anderer Typus Mensch, ein anderer Typus politischer Führer vielleicht auch. Können wir diesen Vorgang beschleunigen oder sind wir hier in geiselhafter Geschichte?
Wir sind niemals in geiselhafter Geschichte. Also wenn man zeitig gegen Adolf Hitler aufgestanden wäre, dann wären wir nicht, hätten wir das Zivilisationsbuch der Nazis nicht erlebt.
Militanter sein, fleißiger sein, sag mal ein paar Adjektive. Was müssen wir jetzt sagen?
Kraftvoller widersprechen, also und der Widerspruch auch ertragen und viel selbstsicherer sein, dass unsere Werte genau die richtigen sind und dass auch nicht Intoleranz tolerieren. Also das, also diese Verweichlichung jetzt mal hinter uns lassen, das Buch zuschlagen und sagen, pass auf, also wir gehen jetzt mal nach vorne mit der klaren Wertekanon, die wir im letzten Jahrzehnte sich herauskristallisiert hat. Ich habe mal in anderen Zusammenhang Folgendes gesagt. Der wahrhaftige Pull-Faktor für jemanden nach Deutschland zu kommen, ist der Wertekanon. Und lass uns diese, das ist Toleranz. Lass uns diese Toleranz nicht dadurch verweichlichen, dass wir Intoleranz tolerieren. Wenn wir keine Bewegung mehr erzeugen, sondern nur hinterher jammern, wie der Wohlstand, wie toll das war. Wir müssen wieder eine Republik der Bildung werden. Wir müssen einfach mal einsehen, so ganz simple Dinge, denn wir ein rohstoffarmes Land. Also das, was wir haben, ist geistige Kultur. Also wir müssen wieder, Bildung ist das Einzige, wofür sich Verschulden lohnt. Also wir müssen mal wieder zurück zu einfachen Basics.
Keine Toleranz gegenüber den Intoleranten, das nehmen wir auch mit aus diesem Gespräch. Vielen Dank, Leslie Mandoki.
Ich danke, dass ich da sein dürfte. Also jetzt da nicht nur täglich dich zu hören, sondern einmal mit dabei sein zu sein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gab es gestern keinen Feiertag, schon gar nicht an der Wall Street. Vor Ort ist für uns Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Heute vor 5 Jahren ging Uber an die Börse. Wie geht es der Aktie aktuell?
Ja, echt Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann mich da echt noch genau dran erinnern. Damals war Uber rund 10 Jahre alt und war noch nicht mal profitabel, wurde aber zwischenzeitlich mit 120 Milliarden Dollar bewertet und damit höher als BMW und VW zusammen. Zeitweise war es das am höchsten bewertete Startup der Welt. Der Börsengang selbst lief aber komplett miserabel ab. Es gab den größten Aktienverlust innerhalb des ersten Handelstages, den es bis dato jemals in der Geschichte der Wall Street gab. Seither hat das Unternehmen aber alles gegeben, um endlich profitabel zu werden. Aber erst in 2023, also letztes Jahr, ist es erstmals gelungen, operativen Gewinn zu machen. Diese Woche wurden aber auch die Quartalszahlen fürs erste Quartal von diesem Jahr rausgegeben. Und da stand wieder ein Verlust. Das hätte allerdings nichts mit dem operativen Geschäft zu tun, sondern mit unrealisierten Verlusten bei Investments. Beim Umsatz gab es im abgelaufenen Quartal einen Plus von 15% verglichen mit dem Vorjahresquartal. Außerdem wurden 21% mehr Fahrten gemacht als im Jahr davor. Die Uber-Aktie hat seit dem Börsengang eine wilde Achterbahnfahrt mitgemacht und ist seither mit 63% im Plus. Seit Jahresbeginn ist sie mit 16% im Plus und performt damit besser als der Markt. Als die Quartalszahlen aber rauskamen, ging es für die Aktie um 5% nach unten.
Warner Brothers hat auch neue Zahlen veröffentlicht. Wie sehen die aus?
Die konnten die Erwartungen tatsächlich nicht erfüllen. Beim Umsatz gab es einen Rückgang von 7%. Unterm Strich stand auch ein Verlust, auch wenn der besser ausfiel als im Vorjahresquartal. Es gab aber auch positive News. Warner Bros. Konnte 2 Millionen Streaming-Kunden gewinnen und kommt damit jetzt auf fast 100 Millionen. In dem Bereich konnten die Gewinne auch deutlich um fast 140% gesteigert werden. Dadurch wurden auch die Umsätze im Werbegeschäft erhöht um 70%. Diese Woche gab es auch die Ankündigung, dass sich Warner Bros. Bros. Im Streaming-Bereich mit Disney zusammentun will, um den Kunden ein gebündeltes Streaming-Angebot machen zu können. Die Anleger waren da ganz happy drüber, die schickten die Aktie um 3,1% nach oben.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der exklusive Londoner Garrick Club fast 200 Jahre gebraucht hat, um auch Frauen als Mitglieder aufzunehmen. König Charles, Musiker Sting und der ehemalige Premierminister Boris Johnson sind hier mal ein kleiner Auszug der elitären Mitgliederliste. Seit der Gründung des Clubs 1831 wurden ausschließlich Männer aufgenommen. Bis jetzt. Nach zweistündiger Debatte stimmten am Dienstag knapp 60% der Mitglieder des High Society Clubs dafür, auch Frauen zuzulassen. Zuvor gab es in Großbritannien eine öffentliche Diskussion darüber, ob dieser reine Männerclub überhaupt noch zeitgemäß ist. 200 Mitglieder hatten damit gedroht, auszutreten, sollten weiterhin keine Frauen aufgenommen werden. Aber ganz so leicht macht es der Club Frauen noch nicht. Denn was sich nicht verändert hat, ist das Aufnahmeverfahren. Das bleibt traditionell. Neue Namen werden zunächst in ein ledergebundenes rotes Buch eingetragen. Anschließend müssen zwei Seiten mit Unterschriften von Mitgliedern des Clubs gefüllt werden, die die Aufnahme unterstützen. Und damit noch nicht genug. Bei einem Abendessen werden die potenziellen neuen Mitglieder dann vorgestellt. Erst danach wird final über die Aufnahme beratschlagt. Es bleibt also weiterhin viel Entwicklungspotenzial, um im Jahr 2024 anzukommen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Italien den Trendsport Puppy Yoga verbietet. Wenn Sie sich jetzt fragen, Puppy was? Beim Puppy Yoga werden klassische Yogastunden von kleinen Hundewelpen begleitet. Die Tiere kriechen zwischen den Teilnehmern herum und dürfen vor, während und nach der Stunde gekuschelt und gestreichelt werden. Der Trend verbreitet sich schon länger über Social Media. Während Befürworter davon schwärmen und die beruhigende Wirkung der Welpen auf die Teilnehmer betonen, reagieren Tierschützer alarmiert. Welpen würden ausgenutzt und verdinglicht werden. Die Yogastunden lösten großen Stress bei den jungen Tieren aus. Die Tierschützer sprechen sich schon länger für ein Verbot aus und haben in Italien jetzt Erfolg. Das dortige Gesundheitsministerium verbietet Puppy Yoga. Künftig dürften keine Welpen, sondern nur noch erwachsene Tiere für die Yogastunden eingesetzt werden. Sie versprechen sich davon auch, dass die Nachfrage nach Yogastunden mit den großen Tieren zügig nachlässt. Also die Hunde bleiben vorerst, aber eben nur die großen. Passt ja, zum herabschauenden Hund gesellt sich nun ein echter Hund. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sonnigen Start in diesen neuen Tag und ein erholsames Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.